Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zum ersten Sommerinterview der Wochendämmerung. Wir haben uns mal ein bisschen Auszeit und auch Urlaub gegönnt, aber natürlich nicht ohne vorher für euch Interviews mit spannenden Menschen aufzunehmen. Und heute ist Stefan Dörner zu Gast. Stefan Dörner, den kennen Holger und ich vor allem von Twitter, aber auch als Journalist. Der war nämlich unter anderem beim Handelsblatt, beim deutschen Ableger des Wall Street Journals und bei T3N, wo er sogar Chefredakteur war. Inzwischen ist er Kommunikationsberater und zwar für, wie er sagt, Impact-Unternehmen, was auch immer das ist. Ja, und was das ist und warum er ein Newsletter gegen Doomscrolling schreibt, alles das besprechen Holger und ich in der kommenden Stunde mit Stefan Dörner. Viel Spaß! Hallo Stefan.
Hallo Katrin. Hallo Holger.
Hallo.
Du bist Berater für Impact-Unternehmen, habe ich gerade anmoderiert. Erzähl mal, was das genau für Unternehmen sind, Impact-Unternehmen.
Der Name Impact ist natürlich sehr anfällig für Bullshit-Bingo. Das ist uns auch sehr bewusst. Also Impact ist irgendwie alles und nichts. Wir haben es für uns so definiert, dass wir sagen, wir wollen nur für Unternehmen arbeiten, von denen wir unterm Strich was halten. Und das sind Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie für die Gesellschaft irgendwie was Positives bewirken. So, und das kann natürlich jetzt viel sein, theoretisch. Ne? Also könnt jetzt auch argumentieren, Siemens schafft Arbeitsplätze oder so. Aber wie wir das definieren, ist halt, dass sie ökologisch, sozial oder gesundheitlich etwas Positives bewirken. Und ob das der Fall ist, das stimmen wir intern ab mit einer anonymen Abstimmung. Und deswegen sagen wir, es ist hochsubjektiv, was Impact ist. Dessen sind wir uns bewusst. Und unsere Antwort darauf ist einfach eine anonyme Demokratie. Also dass wir einfach sagen, okay, Mehrheit hier, also einfache Mehrheit im Unternehmen sagt, finden wir gut, wollen wir unterstützen.
Brauchen solche Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, brauchen die eine besondere Art der Öffentlichkeitsarbeit?
Nicht so generell. Also ich würde sagen, das, was wir im Kern dann machen, ist ja Kommunikationsberatung mit Umsetzung mit dem Schwerpunkt PR, also klassische Medien, weil wir halt auch teilweise Ex-Genres sind. Was spannend ist für Redaktionen, ist, glaube ich, ein bisschen unabhängig von dem Thema, bringt das jetzt Impact oder nicht? Also es ist manchmal ein bisschen einfacher, mit Impact zu argumentieren, aber die Zeiten haben sich auch so ein bisschen geändert in dieser Hinsicht. Als wir angefangen haben, 2022, wir haben am 22.02.2022 gegründet, waren beim Notar, als Putin die Ukraine überfallen hat. Und das war eine andere Zeit. Also es war natürlich in vielerlei Hinsicht eine andere Zeit, aber es war auch eine andere Zeit, was das politische Klima und das gesellschaftliche Klima anging. Und solche Themen wie Nachhaltigkeit und Ökologie waren damals gesellschaftlich noch angesagter. Ne? Also es gab mehr VCs zum Beispiel, Venture Capitalists, die in Klimaunternehmen gezielt investiert haben. Es war natürlich generell ein Umfeld, wo Kapital billig war. Ne? Es war noch vor den Zinserhöhungen, also die Abfolge war ja ungefähr so, also Russland überfällt die Ukraine, die Gaspreise gehen rauf, deswegen gehen alle anderen Preise rauf, weil die Energiepreise gestiegen sind. Das heißt, wir haben Inflation. Das heißt, die EZB hat gesagt, oh Gott, wir müssen die Zinsen erhöhen. Und dadurch war Kapital nicht mehr im Überfluss vorhanden. Und dann haben wir die ganzen VCs umgestellt auf, unsere Unternehmen müssen jetzt plötzlich profitabel werden über Nacht. Und gleichzeitig ist halt dieses gesellschaftliche Klima gefühlt für mich sehr stark geschwankt von, okay, wir überlegen mal, wie wir unser Klima noch retten können global zu jeder ist sich selbst der Nächste und wir müssen irgendwie gucken, dass wir wieder nach vorne kommen als Deutschland, weil wir haben Rezessionen und zumindest mal ein paar Monate Rezession gehabt und sowas. Und das haben wir natürlich schon auch gemerkt, also was für Unternehmen Finanzierung bekommen, mit welchen Ambitionen, was sie den Leuten erzählen, was die Investoren auch erzählen. Ne? Also und viele in diesem Bereich der erneuerbaren Energien machen exakt dasselbe wie vor der Zeitenwende. Also sie machen dasselbe, aber verkaufen es halt einfach anders. Ne? Also auch gegenüber den Kundinnen übrigens. Ne? Also irgendwie, du kannst Geld sparen. Ne? Früher war vielleicht, du kannst Geld sparen und du tust das für die Umwelt. Jetzt ist halt einfach, du kannst Geld sparen. Aber am Ende geht es schon immer noch darum, was sind Kernbotschaften, die dem Unternehmen helfen, die Geschäftsstrategie umzusetzen und was ist interessant für Redaktionen und wo findet man die Schnittstelle. Diese Art der Arbeit ist für Impact-Unternehmen, würde ich sagen, genauso wie für alle anderen Unternehmen.
Was ich schon kenne, ist die Gemeinwohlökonomie. Ist das, da habt ihr dann wahrscheinlich auch einige Schnittstellen, oder?
Wir haben aktuell kein Unternehmen, das offiziell gemeinwohlorientiert ist.
Okay.
Wir haben schon, ja, also wir haben Unternehmen, die alle schon keine NGOs sind oder also schon gewinnorientiert sind. Ne? Aber halt im Thema unterwegs sind, wie zum Beispiel Energiewende. Und für die Energiewende brauchen wir eine Digitalisierung der Stromnetze. Das ist mal ein Beispiel für unseren Kunden. Also wir beraten zum Beispiel die Smart Meter Initiative, gegründet von einigen Ökostromanbietern, die dafür sorgen, dass in die Haushalte in Deutschland die Smart Meter kommen. Und die Smart Meter sind eine Voraussetzung dafür, dass es finanzielle Anreize gibt, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er halt im Überfluss vorhanden ist, dank erneuerbarer Energien, deswegen günstig ist und deswegen grün ist. Also das heißt, hier kommt Ökonomisches und Ökologisches sozusagen zusammen. Und wir haben ein Unternehmen, Share, als Kunden, die ja ein Sozialunternehmen sind. Aber auch die sind eine gewinnorientierte GmbH. Die haben nicht diese Gemeinwohlorientierung.
Ich glaube, Gemeinwohlorientierung darf auch Gewinn machen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Dann bist du da besser informiert als ich tatsächlich. Also, ich hatte mich damit noch nicht in der Tiefe beschäftigt, weil wir, wie gesagt, das einfach noch nicht als Kunden hatten. Ja.
Ich finde das total spannend, wie du gerade gesagt hast, da kommt Ökologie und Ökonomie zusammen. Je länger ich mich mit beiden beschäftige, also ich komme ursprünglich so ein bisschen mehr von der grünen Bewegung, habe mich also erst mit Ökologie beschäftigt, in den letzten Jahren aber immer mehr mit Ökonomie, desto häufiger denke ich, was heißt, das kommt zusammen, eigentlich geht das ja sowieso Hand in Hand, oder?
Also aktuell ist das so. Also die großen Dekarbonisierungen, die gerade stattfinden und die finden tatsächlich jetzt statt in Ökonomien wie China. Zum ersten Mal so, dass China weniger CO2-Ausstoß hat als in Jahren davor, trotz Wirtschaftswachstum und trotz Bevölkerungswachstum und so weiter. Diese Dekarbonisierungen funktionieren, weil sie ökonomisch sich lohnen. Also hier kommt das zusammen. Das muss natürlich nicht immer so sein und es war nicht in allen Phasen der Geschichte so. Aber dort, wo wir jetzt große Fortschritte sehen, passieren die nicht aus ökologischem Gewissen, meiner Auffassung nach, sondern weil es sich lohnt. Und es gibt momentan auch, da gibt es auch aktuelle Studien dazu, es gibt keine günstigere Energie als die Kombination aus PV, Wind und Großbatterien. So schaffen wir pro Kilowattstunde den günstigsten Strom. Und das ist der Grund, warum jetzt weltweit überall massenhaft PV ausgebaut wird.
Was lohnt sich denn noch nicht?
Was sich noch nicht lohnt, ist zum Beispiel unsere große Herausforderung im Bereich Biodiversität, Landwirtschaft. Also wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher, was die Landwirtschaft angeht, dann werden wir in ein, zwei Jahrzehnten überall verödete Böden haben. Und die intensive Landwirtschaft auf eine extensive Landwirtschaft umzustellen, dafür gibt es aktuell keine ökonomischen Anreize. Das ist etwas, was ohne einen staatlichen Eingriff gerade einfach nicht passiert. Selbst viele Biolandwirtschaftsbetriebe sind de facto intensive Landwirtschaftsbetriebe.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen intensiven und einem extensiven Landwirtschaftsbetrieb?
Achtung, ich bin kein Experte für das Thema, also nur als
aber so wie dann. Ja, man sagt das immer so und denkt so, ja, extensiv, da stehen die Kühe draußen rum und so, aber ist das irgendwie vielleicht schärfer abgegrenzt?
Also so wie ich es verstanden habe, wie gesagt, ich bin wirklich kein Experte für das Thema, aber so wie ich es verstanden habe, ist halt eine intensive Landwirtschaft nicht darauf ausgelegt, dass das jetzt die nächsten 200 Jahre auf demselben Grundstück so weitergehen kann, während eine extensive Landwirtschaft halt darauf ausgelegt ist, dass die Böden sich erholen. Also letztlich, also dass es irgendwie eine regenerative Landwirtschaft ist.
Aber mal zurück zu deinem Feld, das ja dann doch eben sich stärker auf das fokussiert, was wirtschaftlich sinnvoll ist. Würdest du dann sagen, weil das habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder das Gefühl gehabt, die Politik wird uns nicht aus der Klimakrise retten, aber die Wirtschaft könnte es vielleicht einfach aus wirtschaftlichem Interesse dann tun?
Ja, also natürlich würde ich es mir anders wünschen, was jetzt die Politik angeht. Also die Politik global gesehen, insbesondere natürlich mit Donald Trump in den USA und durchaus jetzt auch gerade in Deutschland, hat definitiv nicht die Priorität, Klimakrise zu bekämpfen. Im Bereich der Energieerzeugung für den Bereich Strom kann ich sagen, sind die ökonomischen Kräfte so stark, dass nicht einmal Trump und Merz verhindern, dass wir dekarbonisieren. Selbst die Ölförderprogramme von Trump und so weiter werden es nicht verhindern, dass viele und Staaten wie Texas jetzt sehr, sehr stark auf PV setzen, weil es einfach das Günstigste ist. China macht ja sowieso schon lange sein eigenes Ding, hat einfach auch erkannt, dass das Zukunftsindustrien sind und macht da einfach eine Industriepolitik, die geostrategisch auch ist, natürlich. Und sicherlich nicht aus rein ökologischem Interesse, sondern auch einfach, um diese Industrien zu dominieren, wurden da langfristige Entscheidungen getroffen, die einfach dazu führen, dass China sich sehr, sehr stark dekarbonisiert. Aber das ist eben jetzt der Bereich Strom. Und Energie ist noch deutlich mehr natürlich als nur Strom. Also das ist so ein Fünftel nur. Dann haben wir noch ganz viel Verkehr, ne? Also LKW, ganze Logistik und so weiter. Da werden auch ökonomische Faktoren dazu führen, dass wir elektrifizieren, ne? Weil es einfach viel, viel günstiger ist, zumindest mit PKW und auch LKW elektrisch zu fahren, als mit als irgendwie Dinosaurier zu verbrennen. Flüge sind noch so ein Bereich, da wird es schwieriger. Also da haben wir, also es gibt so Ansätze mit Elektroflugzeugen, aber haben natürlich sehr schwere Batterien und so weiter. Das ist eine etwas andere Rechnung. Wir machen aber jetzt im Vergleich zu natürlich PKW und LKW auch nicht so viel aus in der Gesamtrechnung. Und dann haben wir noch diesen ganzen Bereich industrielle Verwendung von fossilen Brennstoffen, Öl und Gas und so weiter in Hochöfen. Da ist es auch nicht unbedingt ein Selbstläufer.
Die berühmte Prozesswärme.
Ja, ja, genau, weil da kann man auch nicht alles elektrifizieren. Mhm. Also Wärme zum Beispiel ist auch, also Wärmepumpen sind einfach absolut konkurrenzlos billiger als Gas oder irgendwas anderes. Also selbst wenn Reiche da jetzt richtig viel Scheiße baut, was sie gerade tut, wird es nicht verhindern, dass Wärmepumpen sich durchsetzen. Schon jetzt 2/3 der Neubauten nutzen Wärmepumpen, ne, weil es einfach das Günstigste ist im Betrieb. Ne. Und es wird auch immer krasser, dieser Unterschied zwischen Gas und Wärmepumpe, weil einfach weniger Gas verbraucht wird. Dadurch hast du höhere Netzkosten. Also pro Kilowatt wirst du einfach bei Gas immer höhere Preise zahlen mit der Zeit und bei Strom wirst du immer weniger zahlen, weil die Energie immer günstiger wird dank PV, Wind und Großbatterien. Zumindest wenn jetzt nicht politisch noch verhindert wird, dass wir Großbatterien bekommen, was momentan auch so ein bisschen so aussieht. Aber ich glaube, auch da langfristig werden die Batterien auch ins Netz kommen. Aber ja, genau, industrielle Wärme und so weiter, da kannst du nicht alles elektrifizieren. Und dafür brauchen wir dann diesen grünen Wasserstoff tatsächlich, wenn wir dekarbonisieren wollen, den ja ein paar Verrückte in PKWs kippen wollen.
Wo kommt der her, der Wasserstoff? Kannst du das schon sehen? Siehst du schon so ein bisschen in die Zukunft? Also wir haben ja Verträge mit Norwegen, soweit ich weiß. Dann gibt es interessante Partner auf dem afrikanischen Kontinent, die da vielleicht Lieferanten werden könnten. Wo spielt da die Zukunft?
Naja, also eine Antwort darauf ist ja, und das wird noch nicht im großen Maße gemacht, aber momentan regeln wir ja ganz viele Windkraftanlagen zum Beispiel ab, wenn wir zu viel Stromnetz haben oder auch PV-Anlagen. Und natürlich könnte man dort auch vor Ort diesen Strom dann nutzen, statt ihn teuer abzuriegeln, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Ich glaube, wir werden perspektivisch Unmengen an Energie haben, die wir nicht verbrauchen können. Weil wir natürlich diese Schwankungen haben bei Wind und PV. Und genau, die Länder, die du genannt hast, liefern das auch. Also es wird aber absehbar, also zumindest wenn man jetzt diese ganzen Fraunhofer-Studien sich anschaut und so weiter, es wird nicht genug grünen Wasserstoff geben. Mhm. Also das ist auch einer der Gründe, warum es vollkommen unsinnig ist, mit Wasserstoff irgendwelche Autos zu betanken.
Macht ja auch, glaube ich, niemand mehr ernsthaft, oder? Also
es gab jetzt die aktuelle Statistik für die PKW-Zulassung im letzten Monat. Da wurde ein Wasserstoff betrieben.
Ja. Also das war wahrscheinlich die bayerische Landesregierung, die irgendwie die hochsubventionierte Wasserstofftankstelle um die Ecke am Leben halten will.
Ja, also wahrscheinlich ein Testfahrzeug oder irgendwas. Ja. Also es ergibt ökologisch auf keiner Ebene Sinn, Autos mit Wasserstoff zu betanken. Ich weiß auch nicht, es muss irgendwelche Lobbyinteressen gewesen sein, die diesen Floh in den Kopf von Leuten wie Christian Lindner gesetzt haben.
Ja, es ist halt eine schöne, man muss sich keine Metapher für Energiezufuhr ins Auto überlegen, sondern man hat irgendwie alles, was man so kannte, ne? Die Zapfpistole, da kommt eine Substanz rein, diese Substanz macht Wärme und Vortrieb. Ich vermute mal, dass solche Leute wie Christian Lindner trotz ihres doch recht jungen Alters da einfach auch schon in einer gewissen Denkwelt gefangen sind, aus der sie sich nicht so richtig gut befreien können.
Ja, ich habe es halt mit Emotionen zu tun.
Ja, genau. Ja, genau.
Also
ja.
Wenn man so zuhört, was so Christian Lindner oder Ulf Poschardt auch über irgendwelche Oldtimer sagen, ich glaube, das ist einfach emotional. Also die wollen was verbrennen, die wollen Brumm-Brumm machen, die wollen aufs Gas drücken und dann muss da irgendwas explodieren. Und ich glaube, das ist einfach rein emotional. Also technisch und ökologisch und ökonomisch macht das keinen Sinn.
Deswegen gibt es doch jetzt auch schon, gibt es tatsächlich oder ist das nur etwas, was man überlegt hat, Elektroautos, die diese lauten Geräusche machen?
Ja, haben wir schon.
Also das Porsche macht das, glaube ich, zum Beispiel.
Warum so ein bisschen, ist so?
Die nach außen. Die machen hier. Die nach außen. Genau, wenn die nach innen diesen Lärm machen würden, wäre ja super. Dann können die Jungs ja ihr Gebrumme und Geknatter haben, aber ja.
Emotionen spielen ja eine große Rolle in der Politik. Immer, wissen wir, das braucht man auch sich gar nicht schönreden. Jetzt auf dem Weg hierher, also nach Hause in der S-Bahn, habe ich mal wieder ein bisschen Blue Sky so durchgescrollt und das war wirklich das klassische Doomscrolling, was ich da gemacht habe. Mhm. Also ich bin mit ziemlich schlechter Laune aus der S-Bahn ausgestiegen und ich habe nicht viele Posts gesehen, aber was gerade so passiert, macht mir einfach auch schlechte Laune. Also merke ich auch jetzt von Woche zu Woche, wenn ich die Wochendämmerung vorbereite. Du hast ja eine Newsletter, der so ein bisschen das Gegenkonzept sein soll. Also so die positiven Emotionen anregen soll anstelle von Doomscrolling. Erzähl mal ein bisschen, wie das gehen soll, angesichts der politischen Lage trotzdem eine Hoffnung zu behalten.
Ja, das war natürlich auch in erster Linie Selbstschutz, weil ich natürlich selber auch ein passionierter Doomscroller bin und sich die politische Lage aus meiner Sicht auch immer weiter verdüstert hat. Und ich aber eben gleichzeitig auch durch Kunden unter anderem, aber auch weil ich eben vieles an Medien verfolge, immer wieder sehe, also auf der Seite von Wissenschaft, auf der Seite von Energiewende, technischen Fortschritt und so weiter, gibt es dann doch eben eine ganze Reihe von positiven Nachrichten. Und so habe ich dann eben den Impact Newsletter gegründet, wo ich das einfach mal sammle. Es ist wirklich in allererster Linie eine Sammlung von ganz vielen positiven Nachrichten und davor noch so eine Zusammenfassung zu einem größeren Thema, wo es ein bisschen eingeordnet wird. Ja, und das ist irgendwie letztlich auch so ein bisschen ein Selbstschutz, weil ich mache das Doomscrolling natürlich auch weiterhin. Also das habe ich noch nicht ganz lassen können. Jetzt zwar nicht mehr auf X oder Twitter, sondern auf Mastodon, Blue Sky und so gibt es ja auch noch genug zu Doomscrollen.
Oh ja.
Aber ich finde es einfach wichtig, auch gerade wenn man sich politisch interessiert und für die Welt interessiert, nicht in so einen völligen Zynismus zu verfallen, der ja naheliegt irgendwie angesichts vieler Entwicklungen, sich doch immer wieder zu erinnern, nein, es ist nicht alles scheiße und komplett hoffnungslos. Und es geht ja nicht nur um die Energiewende, das ist schon ein Schwerpunkt, weil da sind einfach sehr viele positive Nachrichten, die ja, wie schon besprochen, halt einfach ökonomischer Natur sind, weil es sich einfach am meisten lohnt. Aber es gibt auch politische Entwicklungen, finde ich, die man mal beleuchten kann und die gar nicht so negativ sind. Beispielsweise, ich meine, jetzt gerade prominent, habe alle mitbekommen, natürlich der Wechsel in Ungarn, ne, dass man ein Pro-Europäer dort an der Spitze ist, oder der nicht komplett korrupt ist, oder zumindest
nur ein bisschen.
Ja, genau. Wir wissen zwar nicht, wie korrupt, aber also schlimmer als Orban ist schwer auf jeden Fall. Aber es ist ja auch an sich, finde ich, eine positive Geschichte, dass wir als Europa jetzt diese Notwendigkeit durch Trump und natürlich mit dem Holzhammer eingeprügelt bekommen. Aber letztlich, was dahinter steht, ist, glaube ich, langfristig eine gute Sache, dass wir als Europa überlegen, vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen unabhängiger machen von diesen unberechenbaren USA.
Das hat was Faustisches, oder? Ich bin ein Teil jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Also das ist...
Ja.
ich finde das ein bisschen unangenehm, da Goethe irgendwie zu exhumieren für sowas. Aber das, ja, den Eindruck habe ich auch zunehmend.
Also,
der uns in die richtige Richtung treibt.
Genau, und zu diesem Thema faustisch kann man auch sagen, jetzt der von Trump unter anderem mit initiierte Irankrieg ist wahrscheinlich seit Covid der krasseste Klimaschutzprogramm, was wir hatten. Also die gestiegenen Benzin- und Gaspreise seitdem führen auch dazu, dass dekarbonisiert wird aus ökonomischen Gründen.
Ja, fand ich auch total spannend. Also das immer wieder auch Kommentare gelesen, international, vor allem in den internationalen Medien, die sagen, das, was da jetzt gerade losgetreten wird an wirklich Transformation, an tatsächlicher Wende weg von den Fossilen, das kann man jetzt auch nicht mehr zurückholen. Also ich meine, Trump versucht ja immer wieder durch fadenscheinige Peace Talks und durch komische Abkommen, die dann aber doch nicht halten und man beschießt sich dann doch wieder und der Ölpreis schießt doch wieder in die Höhe. Also es ist ja nichts, bisher noch immer noch nichts von Bestand. Was ich auch total erstaunlich finde, dass es nicht zurückzuholen ist. Also auch für ihn nicht. Er schafft es einfach nicht, da den Deckel wieder drauf zu machen auf diese Büchse der Pandora, der Erneuerbaren letztendlich, die er da sich selber aufgemacht hat als wahrscheinlich größter Lobbyist für Kohle und Gas in den USA.
Ja, also ich finde es generell, Trump ist eigentlich ja so eine tragische Figur in mehrerer Hinsicht. Also seine große Angst und das, was ihn überhaupt an die Macht gebracht hat, meiner Meinung nach, ist ja dieser Abstieg eines Hegemons. Also, dass die USA eben nicht mehr jetzt wie im zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so die unstreitbare Weltmacht waren, dann insbesondere nachdem die Sowjetunion halt weg war. Und jetzt dieser Aufstieg von China hat ja letztlich, glaube ich, stark dazu beigetragen, dass sich die Bevölkerung an die Vergangenheit klammert, ne? Make America Great Again. Also es ist ja ein vollkommener Versuch, so eine goldene Vergangenheit wiederherzustellen.
Sagt er ja auch, Gilded Age, ne?
Genau, und bei dem Versuch beschleunigt er letztlich diesen Niedergang. Ne? Also China steht da so gut wie nie im Vergleich zu den USA, würde ich sagen. Und diese ganzen Versuche, die alte Ölindustrie und so weiter wieder nach vorne zu bringen, ja, führen jetzt unter anderem eben dazu, dass die Erneuerbaren noch attraktiver werden, ne? Weil die Staatsfonds muss, also die Mullahs haben sich wahrscheinlich nie vorstellen können, dass sie mal so ein Geschenk bekommen, dass sie dieses Nadelöhr erkennen und welche Macht sie darüber haben.
Spannend finde ich auch, dass du in deinem Newsletter auch geschrieben hast, ich erzähle hier auch ständig, wir hatten jahrzehntelang immer Demokratisierung in der Welt. Es gibt ja da auch die entsprechenden Berichte, zum Beispiel von Freedom House, die eben gucken, Autokratisierungstendenzen, Demokratisierungstendenzen, wie ist es denn so global gesehen? Und ich auch zu denen gehört habe, die gesagt haben, naja, nachdem wir sehr lange Demokratisierungstendenzen auf der Welt hatten, ist es jetzt halt in Richtung Autokratie. Und habe ich bei dir gelesen, dass es erste Anzeichen gibt, dass es ein Ende der Autokratisierung geben könnte. Erzähl mir ein bisschen dazu.
Ja, also genau, Ungarn ist natürlich eines dieser prominenten Beispiele, aber es ist, ich glaube, die Attraktivität von Autoritarismus sinkt wieder. Also das sagt eben auch diese Studie und einer der sichtbarsten Niedergänge ist, glaube ich, gerade Putins Russland. Ne? Also Putin hat seine Verbündeten weitgehend verloren. Selbst Weißrussland steht nicht mehr unabdingbar an der Seite von Russland. Es gibt eine ganze Reihe von Regierungen, die abgewählt wurden, die russlandfreundlich waren. Und wir haben alle ja sehr, sehr viel Angst gehabt vor diesem riesen Russland. Natürlich, das Einzige, was noch bleibt, sind diese Atomwaffen. Aber sie haben eigentlich alle anderen Karten aus der Hand gegeben, weil sie lassen sich militärisch gerade von einem deutlich kleineren Staat im Schach halten, also die Drohnenangriffe, die jetzt bis nach Moskau reichen und so weiter, sind sehr sichtbar dafür. Also diese Idee, dass ein autoritärer Staat allein aufgrund der Größe und der auch der Größe der Armee jetzt einen kleineren in die Knie zwingen kann, das hat die Ukraine sozusagen durch ihren sehr, sehr tapferen Abwehrkampf eben in Frage gestellt, diese Weltsicht, ne, dass es irgendwie so einfach geht.
Und der Iran auch. Allerdings.
Ja. Ja, gut.
Nicht, weil da irgendwie eine Demokratie verteidigt wird. Ja.
Ja.
Gleichzeitig scheint irgendwie komplett Südamerika rechts gewählt zu haben.
Ich glaube, Menschen sind ja auch niemals global in eine Richtung. Ne? Im Nachhinein wird immer ganz viel, glaube ich, sozusagen draufgeschaut und dann wird sozusagen irgendwie so eine große Erzählung konstruiert, die in eine oder andere Richtung geht, aber de facto ist ja die Welt immer chaotisch.
Das Ende der Geschichte war auch nur bei uns, ja. Es gibt ja neben der Dekarbonisierung, also neben der Erderhitzung, gibt es den zweiten Megatrend, künstliche Intelligenz. Mhm. Guckt ihr da auch hin? Also habt ihr auch mit eurer Firma, also habt ihr auch Kunden, die KI machen, die die Welt verbessern? Geht das überhaupt?
Aktuell nicht. Also ich bin selber persönlich sehr interessiert an dem Thema, schauen wir das sehr genau an. Wir haben keinen Kunden aus dem Bereich. Also natürlich wird KI eingesetzt, wird ja überall eingesetzt, aber originär im Bereich KI unterwegs ist keiner unserer Kunden. Aber natürlich schaue ich mir das sehr genau an, auch als Ex-Journalist, als Ex-Tech-Journalist. Und finde es extrem spannend, was da passiert. Und teilweise eben auch besorgniserregend, klar. Also der Energieverbrauch dieser Technologie ist ja bekanntermaßen enorm. Ich sehe allerdings es gar nicht als so kritisch an, dass wir als Europa jetzt nicht eines der führenden Foundation-Modelle haben zum Beispiel.
Das heißt, was ist ein Foundation-Modell?
Das sind diese allgemeinen großen, diese alles umspannende Modelle, wie jetzt bekanntermaßen von Claude, von Gemini, Google und OpenAI, ChatGPT, also die nicht spezialisiert sind, sondern die sagen, alles beantworten können oder können sollen zumindest. Es gibt da aber eben jetzt zum Beispiel Ansätze wie so domänenspezifisches Wissen von Unternehmen jetzt in Europa, lokal dann ein Modell trainieren, ein Open-Source-Modell zum Beispiel, um dann das zu kombinieren, also dass das Modell dann eben auch noch das domänenspezifische Wissen erkennt und damit kann man auch ganz viel Wertschöpfung heben, ohne dass man jetzt sozusagen ein führendes Foundation-Modell einsetzen muss.
Das heißt, man hört ja immer wieder vom KI-Wettrennen weltweit und wir sind abgehängt und also gibt es ja auch so ein paar Doomsday-Szenarien für Europa oder auch Deutschland. Da würdest du nicht mitgehen.
Also es stimmt natürlich schon, dass Europa, wir haben Mistral aus Frankreich und es ist irgendwie so, es gibt so Rankings, ich glaube, das ist auf Platz 80 oder so, der Foundation-Modell, also es spielt tatsächlich nicht ganz oben mit, das ist schon richtig. Ich glaube halt, dass die Ökonomie dieser Modelle ist ja noch nicht gefunden. Also diese großen Foundation-Modell-Anbieter machen riesige Verluste, subventionieren das gerade extrem und die Unternehmen haben ja schon gegengesteuert. Also es wurde teilweise riesige Tokenmengen verbrannt und Juniors nicht mehr eingestellt. Und da gibt es ja schon jetzt einen Backlash, weil das einfach nicht ökonomisch ist. Und wenn jetzt zu echten Preisen, zu den echten Preisen, die als Kosten entstehen bei den Anbietern der KI, wenn die so abgerechnet werden würden, die Tokens, dann wäre White Coding sozusagen von heute auf morgen wahrscheinlich End oder so. Also nicht komplett vorbei, aber dann wäre es wirklich weniger, deutlich weniger.
Ich habe tatsächlich gestern mit einem Kollegen geredet, der meinte, er geht fest davon aus, dass also vielleicht bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sowas noch kostenlos sein wird, aber nicht mehr lange.
Ja, also die Unternehmen müssen umstellen jetzt. Sie haben alle ihre Börsengänge schon durchgeführt oder vorbereitet. Und dann werden irgendwann die Investoren darauf schauen, auf die Rechnung. Und dann wird, ich glaube auch, dieser KI-Boom in dieser Form auf jeden Fall erstmal vorbei sein. Also wir haben auch da so eine Ökonomie, da gibt es Leute, die sich besser auskennen. Aber wie Nvidia immer wieder es schafft, irgendwie durch Tauschgeschäfte von, ihr kauft jetzt ganz viel Hardware und dafür kaufen wir euch ganz viele irgendwelche Tokens ab oder so. Das ist eine Art Perpetuum mobile der KI-Ökonomie zu bauen. Das ist halt auch endlich natürlich.
Denkst du, dass also die Spanne zwischen dem, was diese großen KI-Firmen, die Foundation-Modellanbieter ausgeben und was sie für Preise aufrufen, also die könnten ja selbst wenn die Hälfte der Menschheit also ein Basispaket für 15 Euro im Monat sich klicken würde, die würden doch trotzdem ihr Geld wahrscheinlich gar nicht reinkriegen, oder? Ist das, was passiert, wenn allen auffällt, dass das keinen Sinn ergibt?
ja, dann gibt es einen Platz in dieser Blase, ne? Also das ist dann...
Aber was bleibt dann übrig? Also wir hatten ja auch, ne, wir waren ja beide dabei um die Jahrtausendwende, als Manfred Krug angefangen hat, sich zu schämen. Ja. Was bleibt dann über?
Also damals blieb ja ganz viel Glasfaser im Boden liegen.
Ja. Was ja, aber die hält auch 30 Jahre.
Ja,
die
heute
Grafikkarten
jetzt
von Nvidia halten 2 Jahre. Ja.
Würden ganz viele Server-Rechenzentren halt stehen bleiben, ne? Also die sind natürlich da und die werden ja, also zum Beispiel das XAI-Unternehmen von Elon Musk hat ja schon sein Gog-Modell nicht verkauft am Markt und die vermieten das ja jetzt zum Beispiel an Claude, ne, weil die immer noch den großen Demand haben. Wenn es wirklich schlagartig dazu kommen sollte, dass Unternehmen, vor allen Dingen, also Unternehmen machen ja, wenn überhaupt, Umsätze, ne, also die privaten ChatGPT, $15 im Monat, das ist ja alles Kleinkram, insbesondere wenn man die Kosten dagegen hält. Aber wenn jetzt Unternehmen auf der ganzen Welt irgendwie in den nächsten Monaten oder Jahren mitbekommen, okay, wenn wir für die Token das bezahlen, was sie wirklich in der Herstellung quasi kosten, durch die Energiekosten, dann ist es nicht wirtschaftlich, wenn das einbricht, dann ist ja immer auch diese ganze Infrastruktur da, ne? Also diese ganzen Karten, die da irgendwo drin stecken, und dann würde vermutlich schon der Preis auch wieder sinken. Also das ist ja so eine Sache von Angebot und Nachfrage. Wenn diese Rieseninfrastruktur da steht und nicht genutzt wird, wird sie natürlich einfach auch billiger. Also ich denke, da wird schon irgendwie einen Markt geben, der wird sich auf irgendwas einpendeln und die Tokens werden halt irgendwie zu einem, werden irgendeinen Marktpreis finden. Aber ich glaube, dass die Investoren, also die in OpenAI zum Beispiel investiert haben, die werden ihr Geld nicht wiedersehen. Also es seien jetzt mit dem Kenntnis des Börsengangs. Ne? Also,
ich wollte gerade sagen, IPO und dann sind die schon mal befriedigt. Also hat ja bei SpaceX jetzt auch sehr gut funktioniert.
Genau, also genau. Die Frage ist, wen beißen die Hunde? Also das ist wahrscheinlich jetzt, solange diese Blase voll nach den IPOs platzt, dann werden es halt die Investoren sein, die zum Börsengang gekauft haben. Also die werden ihr Geld dann nicht wiedersehen. Die frühen Investoren von OpenAI haben wahrscheinlich noch Glück, dass die Blase erst danach platzt.
Kannst du für Dove erklären, was Tokens sind?
Ach, ja, gute Frage. Also es ist quasi die Abrechnungseinheit einfach dieser Modelle. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht mal irgendwie, es wird einfach, glaube ich, willkürlich irgendwie von denen festgelegt. Das ist jetzt der Verbrauch von einem Token, das ist quasi eine Währung. Ne? Also du hast jetzt irgendwie einen Code, den du schreiben willst und das verbraucht dann irgendeine Anzahl von Token und das könnte natürlich genauso gut doppelt so viel oder halb so viel sein. Das ist ja völlig willkürlich von den Anbietern festgelegt, was ein Token ist. Mhm. Aber das ist im Grunde eine virtuelle Währung für KI-Rechenzeit sozusagen. Ne?
Verstehe. Also könnt ihr auch einfach einen Dollar hinschreiben und nicht einen Token. Okay. Warum machen die das? Ist das irgendein PR-Trick?
Ja, gute Frage. Also das kann ich nur spekulieren. Aber ich denke, es geht darum, dass es auch so ein bisschen wie Spielgeld wahrscheinlich dann wirkt, auch psychologisch. Ne? Wenn du irgendwie Tausende von Token hast, dann ist es wahrscheinlich weniger schmerzhaft zu verlieren, als wenn du gerade einen Dollar verlierst. Nehme ich an. Also.
Ja, ich würde ja erwarten, dass ich Rechenzeit kaufe. Weiß ich nicht, 100 Stunden pro Monat oder irgendwie sowas.
Ja, das ist ja so in Zeiten dieser Cloud immer alles so ein bisschen schwierig. So, was ist jetzt eine Stunde, ne? Von was ist ja alles virtualisiert? Und es gibt ja nicht den einen Rechner, den du kaufst, sondern du kaufst ja irgendwas sehr Abstraktes am Ende. Ne?
Mhm. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem, was du gesagt hast. Also, dass wir in Europa das vielleicht auch anders machen könnten und gar nicht so darauf angewiesen sind, das genau so auch auf die Beine zu stellen. Siehst du da schon was im Horizont? Also generell jetzt nicht nur im Bereich KI, sondern so auch so ein Stück weit digitale Souveränität, nenne ich das jetzt einfach mal, von europäischen Firmen.
Ja, also ich sehe schon einiges, was passiert. Das schreibe ich auch in meinem Newsletter. Ne? Es gibt eine ganze Reihe von Regierungen, Behörden und so weiter, die zumindest mal teilweise umstellen. Also die Microsoft Office durch LibreOffice ersetzen. Das ist so ein sehr plakatives Beispiel, was aber auch wirklich in vielen Ländern, in Frankreich passiert das, in Schleswig-Holstein passiert das, in München sieht es wieder solche Pläne, nachdem wir ja schon mal das irgendwie alles gehabt haben und dann wieder zurückgegangen sind. Also sowas gibt es relativ viel, aber es ist natürlich, wenn man sich das so in der Gesamtschau anschaut, immer noch alles Kleinkram. Ne? Es ist schon so, dass wir, es gibt ja diese so einen Hyperscaler, ne? Also das sind eben Cloud-Anbieter, die quasi in der Illusion unbegrenzt Rechenkapazität von heute auf morgen bereitstellen können. Ne? Also dem Motto, du brauchst morgen irgendwie das 20-fache und klickst bei Amazon, AWS und dann hast du es sofort. Mhm. Und diese Hyperscaler, da gelten halt aktuell nur Google, Amazon, Microsoft und Alibaba als die Anbieter, die das wirklich in diesem Umfang anbieten können. Aber es gibt halt auch hier in Deutschland Hetzner zum Beispiel, die Boom, oder in Frankreich, glaube ich, heißt der OVH, der Anbieter, ne? OVH Cloud, die ja irgendwie Geschäftszahlen haben, die alle Rekorde brechen, aufgrund von ja, Souveränitätsbestrebungen. Ne? Also die Nachfrage nach europäischen Cloud-Anbietern, Own Cloud und so weiter, ist schon höher als je zuvor. Also das Problem ist schon erkannt. In der Masse der Industrie und auch der Behörden und so weiter ist es immer noch nicht angekommen. Und was ich auch immer sehr putzig finde, ist so diese Reaktion auch der US-Anbieter darauf, also dass jetzt irgendwie auch Amazon ja schon vor langer Zeit angefangen hat, dann irgendwie Server nach Frankfurt zu stellen, das haben die schon 2014 gemacht. Hm. Oder Microsoft hat dann irgendwie auch das Thema Souveränität entdeckt. Und das ist natürlich fadenscheinig, ne? Also ob die Server jetzt in Frankfurt stehen oder in San Francisco ist am Ende für diese Frage juristisch, kann die NSA durchgreifen, kann Trump den Killswitch klicken, irrelevant. Ne? Also wenn am Ende ein US-Präsident sagt, so bitte schaltet denen mal die Server ab, dann können die auch in Frankfurt stehen, das ist egal, das ist juristisch. Da gibt es ein Durchgriffsrecht nach Cloud Act aus den USA und das ist eigentlich egal.
Da frage ich mich immer, ob die Leute das einfach nicht wissen. Also kennen die das nicht? Wird denn da quasi dann wirklich ein X für ein U vorgemacht, indem man sagt, naja, unsere Server stehen ja in Europa? Oder ist das einfach noch zu wenig Alternativen tatsächlich? Also wenn ich habe auch eine Firma letztendlich, wir haben auch gesagt, wir stellen auf jeden Fall um. Wir möchten da überhaupt gar nichts mehr mit zu tun haben, weil es einfach ja auch ein Sicherheitsrisiko ist ab irgendeinem Punkt oder auch dann ein finanzielles Risiko ist ab irgendeinem Punkt. Deswegen verstehe ich tatsächlich nicht, wenn Staaten oder auch Firmen einfach, die ja wirtschaftliche Interessen haben, da sich weiterhin drauf verlassen.
Gute Frage. Ich habe da zu wenig Austausch mit solchen Firmen. Okay. Also ob die das glauben, dass das irgendwie keine Relevanz hat, weiß ich nicht. Ich glaube, ganz lange wurde es auch so ein bisschen so ähnlich wie Datenschutz diskutiert. Sagt man, ja, wir sind alle für Datenschutz, aber de facto handelt keiner danach, weil es
ist zu kompliziert auch, ne?
Ja, und das ist unbequem und jetzt haben wir halt irgendwie unseren Alltag so eingerichtet und dann ist es irgendwie in Ordnung. Und ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen konkreter alles geworden. Also die Leute merken halt, okay, Trump sagt halt wirklich einfach, nur noch US-Staatsbürger dürfen Mythos verwenden. Ne? Also es ist genau. Völliger Unsinn, das kann man gar nicht umsetzen. Haben sie auch nicht umgesetzt, ging ja gar nicht. Haben es einfach dann mitgelassen.
Guter Backup-Call auf jeden Fall, ja.
Genau, aber die Leute merken, okay, es hat wirklich eine Relevanz, ne? Wo das juristisch verortet ist, unser Anbieter. Ja, aber ob die das jetzt, die Unternehmen das nicht wissen oder wegdrängen, ich weiß es nicht. Also ich merke nur, dass zumindest Amazon, Microsoft halt immer wieder, glaube ich, zumindest versuchen, den Leuten einzureden, dass es irgendwie eine Relevanz hat, dass diese Server in Deutschland stehen oder in Europa. Es hat auch tatsächlich für die DSGVO hat es auch juristische Relevanz. Also aus welchen Gründen auch immer, weil das ist eigentlich auch unsinnig, aber laut DSGVO hat das eine Relevanz, dass die innerhalb der EU stehen, die Server, auch wenn sie juristisch halt von den USA kontrolliert werden.
Spannend.
Zumal du ja auch überhaupt nicht nachvollziehen kannst, ob da jetzt Daten abfließen oder nicht, weil am Ende, wie du sagtest, es ist halt ein großes Netzwerk und davon gibt es halt ein paar Nodes, die in Europa rumstehen. Also was ich da jetzt von einer Platte auf die andere kopiere und wohin, sieht ja keiner mehr.
Ja, also du kannst natürlich Verschlüsselung nutzen mit okay. Privat gespeicherten lokalen Keys, dann hast du schon eine Absicherung, dass das irgendwie abfließt. Aber das machen die meisten Unternehmen ja auch nicht sauber. Also, ja. Aber also dann hast du schon, was das angeht, eine Absicherung, hast immer noch keine Absicherung, dass die Dinger denen nicht morgen abgestellt werden, weil Trump irgendwie einen Furz quer sitzen hat oder so.
Ist denn eigentlich insgesamt, wenn du jetzt, also du machst dein Newsletter mit den guten Nachrichten, nenne ich es mal, du berätst Firmen, die einen positiven Einfluss auf die Welt nehmen, bist du grundsätzlich optimistisch oder also wirst du deinen Lebzeiten noch besser werden?
Tagesform abhängig, sage ich mal. Also, also ich denke, dass wir schon ein paar richtig, richtig große Herausforderungen und Krisen haben, wo ich momentan das Gefühl habe, dass wir uns als Weltgemeinschaft da leider nicht genug anstrengen, dass wir uns ablenken lassen mit vielen anderen Quatsch, um diese Herausforderung anzugehen. Also ich denke, ja, die Klimakrise natürlich, so erzähle ich jetzt nichts Neues. Selbst nach den aktuellen Szenarien, also es war ja gerade diese Nachricht vom IPCC, dass sie jetzt diese Worst-Worst-Worst-Szenarien ausgeschlossen haben, aufgrund der ökonomischen Hintergründe, dass eben jetzt dekarbonisiert wird, zumindest beim Strom. Ja, aber natürlich ist eine Welt, wo wir also mehr als ein Grad Erwärmung dauerhaft haben und das wird es sein. Ne? Also,
haben wir das nicht längst?
Also das haben wir schon und wir laufen jetzt irgendwie, glaube ich, auf 2,4 oder 3 oder sowas. Ne? Und das ist immer noch eine Katastrophe. Ne? Das wird immer noch für sehr, sehr viele Menschenleben kosten. Es wird Ökosysteme zerstören. Es wird möglicherweise Kipppunkte auslösen, von denen wir gar nicht wissen, wo sie genau liegen, die das Ganze noch beschleunigen und verschlimmern. Und wie gesagt, auch diese anderplanetaren Grenzen, über die wir noch viel weniger reden als Klimakrise, also die Biodiversität, wo fast gar nichts passiert, ne? Also global die landwirtschaftliche Katastrophe, die wir zulaufen, weil die Böden veröden und so weiter, da bin ich jetzt nicht so optimistisch, tatsächlich. Aber ich denke, so Politik und Gesellschaft, also Stimmungen, sind eben auch so sinuskurvenhaft. Und ich glaube, wir hatten schon mal eine, zumindest in der westlichen Welt, eine Stimmung, die solchen Themen eine Priorität eingeräumt hat. Und es ist ja auch jetzt fragmentiert. Wenn man sich jetzt mal zum Beispiel junge Menschen anschaut in Deutschland, wo stehen die politisch? Ist es zunehmend polarisiert? Das ist auch zwischen den Geschlechtern polarisiert. Ne? Aber ich denke, es wird auch wieder in die andere Richtung gehen. Also wird jetzt viel von Vibe-Shift und so weiter gesprochen. Und ich habe wir haben ja eben kurz schon über das Thema globaler Vibe-Shift Richtung Demokratie gesprochen, dass es da wieder Anzeichen dafür gibt, dass es in diese Richtung geht. Und ich glaube auch, es kann globalpolitisch wieder in diese Richtung gehen, dass ökologische Themen und so weiter wieder eine größere Rolle spielen. Es ist trotzdem bin ich zumindest skeptisch, dass wir global die Anstrengungen hinbekommen, die notwendig wären, um diese Katastrophen zu verhindern. Ja.
Was ich auch noch interessant fände, wenn du viel auch berätst in bestimmte Unternehmen hinein, klar, Impact-Unternehmen, aber es sind ja auch Unternehmen. Wie nimmst du das wahr? Weil die Politik ja oft sagt, also gut, bei der FDP ganz besonders, der Markt regelt das, aber das hörst du ja auch in anderen Parteien. Die spielen keine Rolle mehr, aber trotzdem diese Idee, dass es besser ist, wenn der Markt selber regelt, dass man nicht zu viel in die Wirtschaft eingreifen soll, dass der Staat sich zurückhalten soll, die findest du ja auch in der Union zum Beispiel sehr stark. Und gleichzeitig kenne ich es aus vielen Unternehmen, gerade im Impact-Bereich, dass die sagen, naja, es wäre schon schön, wenn die Politik verlässliche Rahmen zur Verfügung stellen würde. Es wäre schon ganz schön, wenn sie uns da ein bisschen bei unterstützen würde. Wie nimmst du das wahr im Austausch mit Unternehmen?
Ja, also gerade im Bereich PV habe ich genau diese Dinge auch schon gehört, dass es geht gar nicht so sehr darum, dass man sagt, man braucht jetzt irgendwie großartige Subventionen, weil das ja sowieso ökonomisch einfach sinnvoll ist, PV auszubauen. Aber diese Unzuverlässigkeit der Politik, und das hat auch schon bei der Ampel angefangen, also dass dann irgendwie Förderungen quasi über Nacht komplett verändert werden, ne? Und das eben keine Verlässlichkeit. Oder jetzt das Beispiel, ich kenne es aus dem Bereich der Großbatterien. Ab 2028 ist komplett unklar, was mit den Netzgebühren passiert. Es gibt da einfach keine Verlässlichkeit der Politik, es gibt keine langfristige Planung. Und du kannst jetzt zum Beispiel als Industrieunternehmen, was jetzt seinen Strom und seine Netzgebühren senken möchte, weil es zum Beispiel den Netzanschluss, den es schon hat, nutzen will für Batterien, um den Strom günstig einzukaufen, wenn er gerade günstig ist und wieder ins Netz zu geben, wenn er gerade teuer ist und darüber auch über den Netzbetreiber belohnt wird, weil du für die Netzstabilisierung sorgst. du kannst diese Rechnung, wie das sich amortisiert, kannst du gerade nicht anstellen, weil du nicht weißt, wie ab 2028 Netzgebühren geregelt sein werden. Also, ich meine, Katharina Reiche jetzt noch zu bashen, ist so ein bisschen wie nochmal auf jemanden einzutreten, der schon am Boden liegt. Weil gibt
aber kaum sie liegt nicht am Boden.
Erstens das und zweitens solche Dinge, also der Planungssicherheit bei solchen Batteriegeschichten, jetzt wie du es erzählt hast, das muss ja eigentlich auch im Interesse einer jeglichen Bundesregierung sein, dass diese Planungssicherheit vorhanden ist. Was ist da deine Arbeitshypothese? Ist das, was da im Wirtschaftsministerium passiert, Absicht oder haben die den Überblick verloren?
Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl...
Also weil das Ding, was du da erzählst, das ist doch eigentlich, muss das doch mit einem, weiß ich nicht, was die so an ihre Akten machen, damit sofort bearbeitet wird. Das muss doch eigentlich so schnell wie möglich in den Griff genommen werden. Ansonsten ist doch dieses ganze Geschwätz von Wachstum und Beschäftigung und weiß der Geier, was sie da erzählen gerade, das ist doch völlig wertlos.
Also ich kann es wirklich sehr schwer einschätzen. Ich glaube, dass sich Katharina Reicher so ein bisschen ihre eigene Bubble gebaut hat und auch niemanden von außen reinlassen möchte. Ich hatte jetzt gerade von einem Journalisten gelesen bei LinkedIn, dass er von allen möglichen Seiten hört, von der Windkraftindustrie, aber auch von eigenen Mitarbeitern im Ministerium, dass sie nicht zu ihr durchdringen. Also sie redet offenbar nur mit den Leuten, die sie schon kennt und die ihnen immer wieder wahrscheinlich erzählen, wie toll Gaskraft funktioniert für die Flexibilität, obwohl die Kosten völlig explodieren. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht, ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe nicht. Also ich glaube, das ist so eine Idee von, es gab da eine ideologische Politik oder so, die den Wirtschaftsstandort kaputt gemacht hat. Das war Habeck, ne? Also so diese Idee, da hat jemand aus ökologischer Ideologie unsere deutsche Wirtschaft kaputt gemacht und jetzt müssen wir gegensteuern. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wo sie jetzt herkommt und wo viele aus der Union herkommen. Und dann will man sich diese andere Seite gar nicht mehr anhören oder so. Ich meine, vieles, was Reiche so gesagt und gemacht hat, ist ja auch eine Umsetzung der Lobbypapiere von Westnetz und Co., also das, wo sie herkommt. Ich weiß auch nicht.
Vielleicht hat sie da auch einfach die KI mitgefüttert.
Ja. Und ja, also ich glaube nicht mal unbedingt, dass es jetzt so die ganz platte Korruption ist, wie jetzt im Fall von Trump, also das ist ja in aller Öffentlichkeit, ne? Dass er einfach seine Ölfreunde da irgendwie versorgt und dass er Insidergeschäfte macht für seine Familie, das ist irgendwie so völlig klar, was er tut, finde ich. In diesem Fall ist es, glaube ich, schon ganz viel auch so eine eigene Bubble, in der sich zum Beispiel Reiche bewegt und dass sie einfach außerhalb dieser Bubble nicht mehr Informationen wahrnimmt, weil sie sich davon abschottet. Das ist zumindest das, was jetzt die Journalisten berichten, dass halt andere Stimmen nicht mehr zu ihr durchdringen und das einfach auch gar nicht mehr erzählen können, dass es vielleicht irgendwie sinnvoll wäre, mal dafür zu sorgen, stabile Rahmenbedingungen zu schaffen. Sie denkt wahrscheinlich, das kann man alles mit Gas lösen. Also dann bauen wir halt irgendwie Gaskraftwerke und die sind zwar extrem teuer, aber irgendwie...
Da wissen wir wenigstens, dass es funktioniert.
Ja.
Es klingt ein bisschen wie bei Wladimir Putin, zu dem auch niemand durchgedrungen ist, der ihn hätte warnen können, die Ukraine anzugreifen.
Ja, ich glaube, der Vergleich wird jetzt nicht so ziehen zwischen Putin und Reiche, aber ich glaube, da war es einfach dieses Diktatorenphänomen, dass Leute ihm nur noch das erzählt haben, was er hören wollte.
Was er hören will. Ja, aber es klingt ja trotzdem ähnlich, ne?
Also, was man so kolportiert kriegt aus dem Ministerium, ist das auch eher diktatorisch, wie die Ministerin da hineinwirkt, ne?
Ja, also es mag auch natürlich klar, wenn natürlich alle Leute irgendwie Macht verlieren und abgesägt werden, die mal was Kritisches sagen oder fragen oder so, dann kann das natürlich ein Phänomen sein, dass man sich komplett in so einen ideologischen Tunnel verbaut und tatsächlich dann einfach durch so eine Selbstselektion nicht mehr die kontrafaktischen Informationen bekommt, die einen vom eigenen Kurs abbringen könnten. Ja.
Ich finde es nochmal spannend, weil wir haben gerade über die wirtschaftlichen Bereiche gesprochen, die wahrscheinlich alle auf dem Schirm haben, dass die Boom, also erneuerbare KI, gibt es irgendwelche Bereiche, die NormalbürgerInnen nicht auf dem Schirm haben, aber du, wo du sagen würdest, da entsteht was richtig cool ist, was richtig Impact hat, aber es haben die meisten noch gar nicht so richtig mitbekommen.
Also man merkt schon, wir brauchen jetzt Anlagetipps, ne?
Ja.
Ah, boah, gute Frage. Also tatsächlich habe ich nicht einen Kunden aus irgendeinem Bereich, wo ich sagen würde, das hat jetzt die Öffentlichkeit nicht mitbekommen, dass ich da. Also es gibt es bestimmt, ne? Nur ich bin jetzt, da ich ja spezialisierter bin inzwischen, nicht mehr so wie früher als Journalist, so ganz viel breit mitbekommen, vielleicht auch nicht der Richtige, um da sozusagen einen Tipp zu. Also ich sag mal, in der Nische der KI gibt es auf jeden Fall Entwicklungen, zum Beispiel, die jetzt viel nicht mitbekommen. Beispielsweise gibt es Unternehmen, quasi die Zulieferer für die Foundation-Modelle, die also zum Beispiel Trainingsdaten anbieten. Da gibt es Ansätze, zum Beispiel im Bereich Gesundheit, um den Bias rauszubekommen, den wir da aktuell haben, zwischen den Geschlechtern. Also viele von diesen Studien zur Medikamentenforschung werden ja mit überwiegend Männern gemacht. Ich weiß gar nicht genau warum, weil sich vielleicht auch mehr Männer melden oder so. Ne, so leicht verdientes Geld, ja, das ist halt scheißegal. Keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, dass das ein Faktor ist, warum da mehr Männer mitmachen. Oder vielleicht werden
die
noch
haben mehr Zeit.
Ja, das vielleicht auch, ja. Und da gibt es zum Beispiel Unternehmen, die dann versuchen, auch durch virtuelle Daten oder eben Vorsortierung von Daten und so weiter, diesen Bias rauszubekommen. Also einfach Zulieferer für diese KI-Industrie. Ich glaube, da passiert ganz viel, was die breite Öffentlichkeit nicht mitbekommt. Aber ich auch nicht mehr als das, was ich jetzt gesagt habe. Also ich kann nicht mal einsteigen. Sonst überlege ich gerade. Also
muss auch gar kein großes Geheimnis sein, weil du sagst, das ist eigentlich besonders cool und möchtest du vielleicht hervorheben oder so.
Ich glaube, dass im Bereich der Bauwirtschaft tatsächlich jetzt endlich mal einiges passiert. Das ist ja auch ein Riesenpotenzial für Dekarbonisierung.
Voll, ja. Mit Pilzen oder sind wir da noch nicht?
Von Pilzen habe ich da noch nichts mitbekommen, okay. Aber Lehm zum Beispiel ist ein großes Thema. Er ist ein extrem guter Baustoff. Er ist etwas teurer, aber dafür hast du halt ein total tolles Klima. Es ist nachhaltig, viel nachhaltiger als Beton. Also Beton ist ein wahnsinniger Energiefresser beim Bauen. Also wir reden ja immer über die Gebäudeeffizienz, wenn die Gebäude einmal stehen, aber der Bau des Gebäudes frisst ja auch extrem viel Energie. Lehm ist extrem nachhaltig, langlebig, macht ein super Klima. Also da gibt es einiges zum Beispiel. Oder was ich auch sehr spannend finde, ein riesen Dekarbonisierungsfeld, über das auch dafür, dass es so riesig ist, wenig gesprochen wird, ist das ganze Thema pflanzliche und tierische Proteine. Also tierische Proteine durch pflanzliche zu ersetzen. Da gibt es ganz, ganz viel Spannendes aus dem Bioreaktor und so. Also Pilze zum Beispiel jetzt, da kommen die Pilze, die dann schmecken wie Fleisch. Ne, die wirklich schmecken wie Fleisch. Oder eben auch für die Herstellung von solchen Dingen wie Schokolade oder Käse. Also im Bereich der Schokolade ist es ja zum Beispiel so, dass wir durch die Klimakrise riesige Ernteausfälle heute schon haben. Deswegen ist die Schokolade so teuer geworden und das wird noch viel, viel schlimmer. Also in vielen Ländern, wir haben ja eine relativ starke Monokultur in dem Bereich. Also die Schokolade kommt de facto, ich glaube, aus so ungefähr 7 Ländern kommen 90% oder so. Davon sind, glaube ich, 5 afrikanische Länder und noch in Indonesien oder so. Und da wird auch mit Fermentierung zum Beispiel gearbeitet, um Schokolade herzustellen, die dann diesen ökologischen und sozialen negativen Impact nicht hat. Also das sind ja oft sklavenartige Bedingungen, unter denen Kakao geerntet wird, Riesenwasserverbrauch in Ländern, die eh schon Dürre haben und so weiter. Ne? Und also da passiert, glaube ich, sehr, sehr viel. Also
diese Musik, die du da gerade beschreibst, wo spielt die eigentlich? Spielt die hier bei uns, Nordwesteuropa? Oder ist das eher was die Asiaten vorantreiben?
Die Unternehmen, die ich dazu mitbekomme, die sind ganz oft europäisch tatsächlich. Okay. Aber es gibt bestimmt auch in den USA und Asien da Unternehmen, die kenne ich einfach nicht. Aber da sind wir gut. Also was das angeht, also auch irgendwie Proteine im Bioreaktor und so weiter, Spitzenforschung ist Europa gut. Ne? Also die Umsetzung ist dann oft das Problem.
Und die Finanzierung.
Und das Kapital, das halt auch zu skalieren. Ne? Daran mangelt es dann häufig. Aber Unternehmensgründungen in dem Bereich gibt es auf jeden Fall. Also Plant A Foods fällt mir zum Beispiel gerade ein, hier aus Deutschland. Da gibt es wirklich sehr viel. Ne? Also in Niederlanden gibt es Pilz, Proteinzüchtung und so weiter. Das ist auch noch nicht am Markt. Ne? Also diese Unternehmen, die das in der Forschungsspitze sind, ich würde schon sagen, da sind auch einige europäische mit dabei.
Und wenn die an den Markt gehen, dann können die zu euch und dann beratet ihr die. Und dann macht ihr Folgendes, was ich auf eurer Webseite lese. Wir machen eure PR so, wie JournalistInnen sie sich wünschen. Wie wünschen JournalistInnen sich PR?
Ja, also möglichst wenig Bullshit, ne? Also erstmal weniger. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Ne?
Also, OTS-Ticker meinst du?
Ja, also erstmal weniger von dem ganzen Bullshit. Ne? Mhm. Ich habe es ja noch als Journalist. Ich habe als Journalist gearbeitet in einer Zeit, wo es KI für die Masse noch nicht so gab. Also die Large Language Models, die Text im Sekundentakt ausgespuckt haben in Massen. Mhm. Das heißt, mein Blick darauf ist noch KI ungetrübt und trotzdem war es so, dass ich irgendwann als Journalist mein E-Mail-Passwort einfach nicht mehr verwenden konnte. Ich musste mal 3 Wochen lang auf jede Massenmail antworten, bitte tragen Sie mich aus dem Verteiler aus, und danach konnte ich mein Postfach wieder benutzen. Mhm. Und das war, wie gesagt, vor LMMs, also es muss heute bestimmt noch schlimmer sein.
Ist es.
Ja.
Ist es. Vor den LLMs habe ich an meine öffentlichen Adressen keinen Spam bekommen, also PR-Spam. Mhm. Neuerdings bekomme ich das. Neuerdings kriege ich auf beliebige Info@ oder weiß der Geier was, @vrindt.de, also mein zentralen Podcast, kriege ich halt von allen möglichen PR-Firmen irgendwelche Angebote für irgendwelche, ich weiß es nicht. Also wo du auch merkst, die wissen überhaupt nicht, wem sie schreiben. Die schreiben einfach an alle öffentlichen E-Mail-Adressen, wo irgendwas, wahrscheinlich wo ein Impressum auf der Webseite ist oder irgendwie sowas. Ja, naja, ja. Das nimmt zu. Genau. Aber wie, wenn du jetzt hingehst und sagst, so, ich mein Blick auf diese Welt ist noch prä-LLM, ich will kein Bullshit, also ich will nicht so viel, ich will die nicht vollmüllen, weil dann lesen sie es nicht. Ich will auch nicht irgendein Mist erzählen, sondern ich fasse mich kurz, ich sage, was ich meine, damit ich kriege, was ich will. So, wie dringst du denn überhaupt noch durch? Also, ja, weil mein Postfach ist ja schon, da rauscht es ja schon die ganze Zeit. Wie kann ich in diesem Rauschen ausgerechnet dein Signal dann erkennen?
Also ja, die ist Antwort ist sehr nüchtern und es ist sehr unfair, aber es ist einfach, ich kenne die Leute halt, ne? Also ja. Es ist halt leider. Also ich denke, wenn ich jetzt.
Du versilberst dein altes Adressbuch.
Ich mach's auch nicht anders als März, ja. Mit der BlackRock, ja. Nein, also ich meine, das ist natürlich immer nur die erste Hürde. Ne? Ich muss denen schon eine Geschichte anbieten, die auch funktioniert und die auch interessant ist. Aber das ist der unfaire Vorteil, den man hat, wenn man mal Journalist, wenn man viele Leute kennt und wenn man halt, und natürlich auch, wenn man die Kontakte danach dann auch nicht zerstört. Ne? Also das ist natürlich auch Teil der Rechnung, dass ich die danach dann auch nicht mit irgendwelchem Mist nerve, dass ich auf irgendeinem Filter lande. Genau, also wenn ich jetzt heute als unbekannter Mensch PR neu machen würde, ich glaube, da hätte ich keine Chance. Ne? Also das wäre sinnlos. Also da würde ich was anderes machen. Also man muss, also diese erste Hürde ist halt schon leider, wie gesagt, es ist unfair, aber man muss die Leute irgendwie, die müssen den Namen schon mal gelesen haben, die müssen den kennen, dass sie es überhaupt erstmal lesen. Ne? Oder man muss halt jemanden kennen, der jemanden kennt. Also das machen wir auch viel, ne? Dass wir irgendwie unsere Spezies haben in Reaktionen und sagen, für wen könnte das interessant sein, da wird es weitergeleitet. Das ist natürlich, wie gesagt, das ist vielleicht 10%, ne? Aber das sind schon mal 10%, die meisten nicht überwinden können, ne? Weil sie die Leute nicht kennen. Und dann muss natürlich danach die Geschichte sitzen. Und die Geschichte, also die muss halt interessant sein, ne? Und da sind wir als Ex-Journalist natürlich gut darin, zu erkennen, wo sitzt denn dein Gold? Weil da sind die Leute selber oft nicht gut darin. Ne? Also die, was für die wichtig ist, was für Unternehmen wichtig ist, ist halt häufig nicht das, was für Redaktion interessant ist, ne, weil es was über das Unternehmen erzählt, aber nicht über den Markt. Mhm. Oder wenn du zum Beispiel keine News hast, kannst du immer noch eine Meinung haben. Also diese Meinung rauszusuchen, die muss natürlich auch vertreten werden, glaubwürdig vertreten werden, mit Proofpoints unterlegt werden und so weiter, aber eine zu finden, die auch interessant ist, ist dann zum Beispiel eine Spezialität von uns.
Mhm. Stefan Dörner, vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Das war das erste unserer 2 Sommerinterviews in diesem Jahr. Nächste Woche kommt ein Gast, dessen Vorname geschrieben genauso lautet wie der unseres heutigen Gastes. Er wird aber anders ausgesprochen. Nicht Stefan, sondern Steven. Steven Anpalagan ist nächste Woche zu Gast. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dahin.